ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl. Vor dem Berliner Landgericht hat der RBB, der Rundfunk Berlin-Brandenburg, heute einen überraschenden Teilsieg errungen. Es geht um die gerichtliche Auseinandersetzung mit Ex-Intendantin Patricia Schlesinger. Einzelheiten von RBB24-Reporterin Oda Tischewski.
Kurz nach Verkündung der Entscheidung zeigt sich Wolfgang Krüger, Vorsitzender des RBB-Verwaltungsrates, erfreut über den Ausgang des Verfahrens. Der RBB bekommt mehr, als er erwartet hatte.
Das ist ein guter Tag für den RBB, das ist ein guter Tag für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Das Gericht hat anerkannt, dass hier tatsächlich durch das Fehlverhalten der früheren Intendantin dem Sender ein Schaden entstanden ist, der ausgeglichen werden muss.
Denn die 105. Zivilkammer hatte bestätigt, Patricia Schlesinger muss 24.000 Euro wegen Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Nutzung ihres Dienstwagens zurückzahlen und für pflichtwidrig über ihren Arbeitgeber abgerechnete Reisen. Darüber hinaus hatte sie ohne Zustimmung des gesamten Verwaltungsrates Zusatzzahlungen für sich und andere Führungskräfte des RBB vereinbart, für die sie nun ebenfalls Schadensersatz leisten muss. In welcher Höhe, darüber wird später entschieden werden. Für Wolfgang Krüger ein großer Erfolg.
Das war in der Tat der überraschende Moment der heutigen Urteilsverkündung, dass das Gericht anerkannt hat, dass die ARD-Zulagen und Boni, die an die Leitung des RBBs gezahlt worden sind, dass die nicht zulässig waren, dass damit ein Schaden für den Sender entstanden ist. Wir reden hier roundabout über 2 Millionen Euro. Und was das digitale Medienhaus betrifft, auch hier reden wir über einen Gesamtschaden, der sich auf ca. 13,6 Millionen Euro beläuft.
Die Entscheidung über das digitale Medienhaus, ein Bauprojekt, das unter Schlesinger geplant, später aber nie verwirklicht wurde, fiel heute allerdings nicht, erklärt Gerichtssprecherin Paula Riester.
Die Wiederklage wegen des digitalen Medienhauses ist heute abgetrennt worden. Hintergrund ist, dass diese Erweiterung relativ spät im Prozess erfolgt ist. Und so eine Abtrennung kann dann erfolgen, wenn das sinnvoller ist, einen Teil dann einfach in einem späteren Verfahren gesondert zu behandeln, weil man eben über einen anderen Teil schon entscheiden kann.
Eine Entscheidung, die in Teilen durchaus auch zugunsten der Ex-Intendantin ausfiel. Die gut 18.300 Euro Ruhegeld, die in ihrem Dienstvertrag vereinbart wurden, wird Patricia Schlesinger bekommen. Zumindest für den exemplarischen Monat Januar 2023. Weitere Zahlungen könnte sie auf dieser Grundlage versuchen einzuklagen.
Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Beide Parteien können in Berufung gehen. Und genau an dem Tag, an dem es vor Gericht um den RBB und Frau Schlesinger gegangen ist, hat auch der Brandenburgische Landtag mal wieder über den Rundfunk debattiert. Was sollen die Öffentlich-Rechtlichen und damit auch der RBB in Zukunft an Information, Bildung und Unterhaltung anbieten? Festgeschrieben ist das im neuen Reformstaatsvertrag. Der muss von allen Länderparlamenten beschlossen werden. Heute erste Lesung im Landtag in Potsdam. RBB-Landespolitikreporter Thorsten Südow schildert uns die Debatte.
Der in der Kritik stehende öffentlich-rechtliche Rundfunk werde mit dem Reformstaatsvertrag umstrukturiert und die Grundversorgung mit Information und Unterhaltung reformfest gesichert, sagt Brandenburgs Staatskanzleichefin Ministerin Katrin Schneider von der SPD. Beitragsstabilität sei ein Ziel.
Der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird qualitativ gestärkt und quantitativ begrenzt. Es geht darum, Doppelstrukturen abzubauen, eine bessere Vernetzung der unterschiedlichen Anstalten zu organisieren, gerade auch digitale Angebote besser zu vernetzen.
Die stärkste Kritik kommt von der oppositionellen AfD. Der Reformstaatsvertrag behebe die Probleme nicht, so der parlamentarische Geschäftsführer Dennis Holoch, der unter anderem von umstrittener Berichterstattung spricht.
Wir führen diese Diskussion auch vor dem Hintergrund der damaligen sogenannten Corona-Pandemie und der Flüchtlingskrise, in denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk komplett versagt hat und sich als Presseorgan der Regierung dargestellt hat, meine Damen und Herren. Kritiker wurden zu Leugnern, Impfverweigerern, Menschenfeinden, Rechtsextremisten, Putin-Versteher.
Wichtiger denn je für die Demokratie sei ein unabhängiger Rundfunk, der künftig effizienter arbeitet und unter anderem Mediatheken zusammenlege, hebt der SPD-Landtagsabgeordnete Erik Stohn hervor. Im Alltagsleben erlebe er immer mehr falsche Informationen.
So viel offensichtlicher Blödsinn, da hilft weniger TikTok und mehr ARD, ZDF und RBB. Ohne einen starken öffentlichen rechtlichen Rundfunk würde es, wie man auch leider in diesem Haus immer mehr feststellen muss, würde es eben nicht um Aufklärung und Information gehen, sondern nur noch um Lautstärke und Empörung.
Die öffentlich-rechtlichen Sender sollten sich in ihren Ausspielwegen auf Informationen für die Beitragszahler konzentrieren und sich Kommentaren besser enthalten, fordert der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende Jan Redmann.
Dass in jedem einzelnen Produkt Pro- und Kontra-Argumente zum Ausdruck kommen, sodass der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch stärker ein Beitrag ist zur Meinungsbildung des einzelnen Bürgers und nicht ein Beitrag erfährt zur Blasenbildung.
Falk Peschel aus der mitregierenden BSW-Landtagsfraktion kritisiert, dass der Landtag spät in den Diskussionsprozess eingebunden wurde. Und er fragt, ob an der richtigen Stelle dann gespart werde.
Grundsätzlich will das BSW, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht beim Journalismus, sondern bei ineffizienten Strukturen spart. Hier gibt es eine eklatante Schieflage. Das Mindeste wäre, den überbordenden und teuren Verwaltungswasserkopf der Sendeanstalten deutlich zurückzustutzen. Und eine Maßnahme wäre die Deckelung und Kürzung der Gehälter in den Führungsebenen.
In den kommenden Monaten wird sich der Hauptausschuss des Brandenburger Landtages mit dem Reformstaatsvertrag befassen.
Heute erste Lesung des Papiers im Landtag in Potsdam. Ein Windrad so hoch wie der Fernsehturm in Berlin. Das entsteht gerade in Schipkau in der Lausitz. Mitten im Wald wird das größte Windrad der Welt gebaut, über 300 Meter hoch. Die Gemeinde soll von dem Riesen vor der Haustür profitieren, weshalb die Proteste der Bürger relativ gering ausgefallen sind. RBB-Reporterin Aline Anders-Lepsch hat sich von Projektleiter Frank Adam von Gicon Energie die Bauarbeiten erklären lassen.
Ende April, Anfang Mai haben wir mit den Fundamentbauarbeiten und mit der Vorbereitung der Kranstellflächen abgeschlossen und haben im Juni mit den Vorarbeiten für den Hochbau begonnen. Und im Laufe dieser Woche wird entsprechend dann nach oben gebaut.
Jetzt geht's also in die Luft. Wie bei so einem Teleskop wird der Turm in einzelnen Abschnitten nach und nach oben geschoben.
Weil es keine Kräne gibt, die auf 300 Meter Nabenhöhe die Windenergieanlage aufsetzen können.
300 Meter hoch soll er ja werden. Also allein der Turm. 365 Meter sind es dann mit der Spitze der Rotorblätter. Also fast so hoch wie der Berliner Fernsehturm.
Das ist das erste weltweit, was diese Nabenhöhe erreicht. Das würde dann auch den Weltrekord nach Deutschland bringen.
Der Weltrekord klingt zwar cool, aber das ist natürlich nicht der Grund, so hoch zu bauen, sondern
wir haben in der Höhe deutlich stärkere mittlere Windgeschwindigkeiten als auch eine breitere Windverteilung. Das führt dazu, dass die Windenergieanlage deutlich häufiger im Vollastbereich agiert als klassische, normale Windenergieanlagen. Und das führt zu einer deutlich höheren Ausbeute, Energieausbeute, beziehungsweise dann auch Einspeisung ins Netz, was natürlich wirtschaftlich sehr attraktiv ist, aus Sicht des Netzbetreibers attraktiv ist, weil das Netz anders und besser mit erneuerbaren Energien ausgelastet ist. Und im Zusammenhang mit adäquater Speichertechnologie oder anderen erneuerbaren Energieträgern kann man auch grundlastfähige Hybridkraftwerke dadurch schaffen.
Das bringt mir als doppelt so viel Energie als ein normales Windrad und das auch noch schön gleichmäßig, erklärt der Projektleiter. Eigentlich vergleichbar mit Anlagen auf hoher See, also offshore, nur eben das erste Mal an Land.
Aline Anders-Lepsch aus Schipkau in Südbrandenburg. Dort entsteht das höchste Windrad der Welt. Wir schaffen das. Dieser Satz ist untrennbar mit Bundeskanzlerin Angela Merkel verbunden. Wir schaffen das, hat sie im Sommer 2015 gesagt, als sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Einige von ihnen sind im Dorf Golzow im Oderbruch gelandet. Zum Beispiel das Mädchen Nur aus Damaskus in Syrien. RBB-Reporter Michael Lietz hat Nur von Anfang an begleitet, vom Schulanfang 2015 bis jetzt zum Abitur.
Konzerthalle Frankfurt vor wenigen Tagen. Die Abiturienten des Gauss-Gymnasiums erhalten ihre Zeugnisse. Mittendrin ist Nur El-Huda Alhamad Alhamash. Nach nur 10 Jahren Schule hat die 18-Jährige die Reifeprüfung mit einer 1 vor dem Komma geschafft.
Ich fühle mich sehr erleichtert, weil ich das endlich hinter mir habe. Die letzten 2 Jahre waren wirklich sehr, sehr stressig. Es hat mich körperlich und auch mental fertig gemacht, weil ich mich ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt habe. Aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit, dass ich jetzt fertig bin.
Vor 10 Jahren musste Nur mit ihrer Familie vor dem Bürgerkrieg in Syrien fliehen. In Golzow im Oderbruch fand sie ein neues Zuhause. Hier wird sie im August 2015 in die 1. Klasse eingeschult. Ein Jahr später darf sie schon in die 4.
Zum einen, weil es an meinem Alter lag. Es wäre ja irgendwie sinnlos, eine 10-Jährige in der 2. Klasse zu lassen. Zum anderen, weil ich anscheinend irgendwie die deutsche Sprache so beherrscht habe, dass es für mich möglich wäre, die 4. Klasse zu überstehen.
Nach der Grundschule folgt für Nur das Gymnasium und die Familie zieht nach Frankfurt um. Nur trägt jetzt Kopftuch.
Es gab schiefe Blicke, es gab auch eine Freundin, die sich auch von mir distanziert hat, was ich auch nicht verstanden habe. Natürlich hat mich das auch sehr mitgenommen, aber zu sehen, dass welche mich wegen meiner Religion, wegen meinem Aussehen sich von mir distanzieren, hat mich tatsächlich noch viel, viel stärker gemacht und auch dazu gebracht, das Kopftuch noch mehr und noch stolzer zu tragen.
Nurs Familie ist integriert. Vater Mahmoud arbeitet seit 8 Jahren als Fliesenleger. Mutter Merwat macht nach der Geburt des 4. Kindes eine Ausbildung. Und doch wartet die Familie seit fast 3 Jahren auf die Einbürgerung. Im Frankfurter Rathaus stapeln sich die Anträge, bestätigt Bürgermeister Klaus Junghans.
Wir haben zur Abarbeitung dieser Anträge die personellen Kapazitäten in den letzten Jahren erst verdoppelt und jetzt nochmal eine weitere Stelle eingerichtet. Es ist aber immer noch ein sehr großer Haufen, an dem wir da arbeiten. Aktuell über 600 Anträge, die nicht abgeschlossen sind.
Nach Syrien zurück wollen Nur und ihre Familie derzeit nicht. Nur will Medizin studieren, nach einem freiwilligen sozialen Jahr im Frankfurter Klinikum. Gleich nach der Zeugnisausgabe hat sie damit begonnen.
Nur macht Abitur. Golzos neue Kinder heißt die Reportage von Michael Lietz. Läuft heute Abend um 22 Uhr im rbb-Fernsehen, ist jederzeit abrufbar in der rbb-Mediathek. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl.
ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.